Deutschland Herbst 1998. Die Nationalmannschaft steht nach einem frühen WM-Aus in der Krise. Die Mannschaft ist einerseits zu alt, andererseits kommen aus dem Nachwuchs wenig Hoffnungsträger nach. Daher wird ein Spieler nominiert, der erst ein Jahr zuvor nach Deutschland gewechselt war. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Retroball. Ich bin Jesse und ich habe ein Herz für in Vergessenheit geratene Spieler. In der heutigen Folge gehen wir zum dritten Mal nach Brasilien. Wir hatten ja schon den früheren Stuttgarter Ademar und den Mittelfeldstrategen Mineiro. Heute geht es um jemanden, der am Ende sogar Nationalspieler wurde, wenn auch nicht von der Seleção. Heute geht es um Paolo Rink. Paulo Roberto Rink erblickt in Curitiba das Licht der Welt, Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Paraná, sehr im Süden gelegen. Im 19. Jahrhundert wurde Paraná neben den ebenfalls südlich liegenden Staaten Santa Catarina und Rio Grande do Sul zum Sehnsuchtsort verarmter Deutscher, die dorthin auswanderten, um den Hungersnöten zu entfliehen. Vor allem aus Regionen rund um den Rhein, wie zum Beispiel dem Hunsrück, wanderten Menschen um 1850 herum aus, da die steten Grenzverschiebungen zwischen Preußen und Frankreich die meist eh verarmten Ortschaften ausbluten ließen. So gibt es im Süden Brasiliens bis heute Menschen, die das sogenannte Rio Grandenser Hunsrückerisch sprechen, ein Dialekt der Nachkommen. Liverpools Torwart Alisson Becker oder Supermodel Gisele Bündchen sind beispielsweise Brasilianer, deren Wurzeln im Hunsrück liegen, auch wenn sie selber das Rio Grandenser Hunsrückisch nicht sprechen. Auch aus anderen Regionen im Einzugsbereich des Rheins zog es Leute Richtung Brasilien. Einer von ihnen war Hermann Rink aus Heidelberg, den es 1904 gen Brasilien zog. Sein Urenkel Paolo kam am 21. Februar 1973, wie erwähnt, in Curitiba zur Welt und verbringt die Jugend in der Nachwuchsmannschaft von Atlético Paranaense. Bekanntester Spieler von Paranaense ist vermutlich Mittelfeldspieler Kleberson, Weltmeister 2002, zeitweise für Manchester United am Ball. Aus der Bundesliga sticht der Name Christoph Novak hervor. Der viel zu früh verstorbene ehemalige Wolfsburger spielte vor seiner Anstellung bei den Wölfen 2 Jahre für das brasilianische Team. Paolo Rink ist talentiert. Er wird für die brasilianische U15-Nationalmannschaft berufen, aber er verletzt sich vor dem Spiel und dieser eine Einsatz, der hätte nach den damaligen Regularien Rinks spätere Länderspielkarriere verhindert. 1990 wird Rink mit 17 in den Hauptkader übernommen. Aber er kommt lange nur zu vereinzelten Einsätzen. Mehrere Saisons verbringt er auf Leihbasis in kleineren Teams. Parallel studiert er Sport. Der Durchbruch gelingt Rink 1995. Der Stürmer feiert mit Atlético Paranaense den Aufstieg in die oberste Liga und ist Stammspieler. Gegen Moji Mirim erzielt er das 1:0, welches letztlich den Aufstieg besiegelt. Auch 1996 geht es erfolgreich weiter. Rink erzielt 21 Saisontore, verhilft dem Aufsteiger zu einem sensationellen 4. Platz. Im Sommer 1997 meldet sich dann ein deutscher Verein, der bereits viele erfolgreiche Brasilianer unter Vertrag hatte, Bayer Leverkusen. In Windeseile wird im Sommer 1997 ein Vertrag abgeschlossen.
Kicker 54, 1997. Offensivspieler Paolo Rink, 24, wurde in einer Blitzaktion für 7 Millionen Mark von Atlético Paranaense verpflichtet. Der athletische Linksfuß ist ein technisch versierter und schneller Spieler, der, wie Paulo Sergio, im Mittelfeld und in der Spitze spielen kann. Wir haben ihn seit Jahren unter Beobachtung, sagte Rainer Kallmund und erklärt, warum der Wechsel nicht schon vorher zustande kam. Der Clubpräsident von Paranaense ist einer der reichsten Männer von Brasilien. Er hielt sich Rink, der von mehreren Großclubs umworben war, praktisch als Hobby. Wegen Manipulationsverdacht wurde er jetzt vom Amt suspendiert und der Weg war frei.
Eigentlich hatte Leverkusen den Innenverteidiger Serginho vom FC Sao Paulo auf dem Zettel gehabt, doch der Klub verweigert dem späteren Milan-Spieler die Freigabe. Die ersten Monate in Leverkusen verlaufen sehr durchwachsen. Im Duell mit Erik Meier und Markus Feldhoff um den Posten neben Ulf Kirsten bleibt Rink nur die Jokerrolle. Im Oktober 1997 bewertet der Kicker die Neuzugänge des Sommers. Rink landet in der Kategorie bisher Fehlgriff. Neben Namen wie Vicente Lizarazu, Chiquinho und Brian Roy. 4 Monate später sieht es anders aus. Gegen Ende der Hinrunde hat sich der Deutsch-Brasilianer in die erste Elf gespielt. Beim 4:3-Sieg bei 1860 München trifft er doppelt, sichert den Sieg und wird im Kicker Spieler des Tages. 2 Wochen später fällt dann erstmals der Begriff Nationalmannschaft. Rink hatte im Winter die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und ist von nun an einsetzbar. Auch wenn es noch keinen Kontakt zu Berti Vogts gab, träumt Rink.
Kicker 19, 1998. Und im Hinterkopf spukt bei Bayers Stürmer auch die deutsche Nationalelf. Ein Brasilianer bei Vogts? Natürlich noch nicht für die Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Frankreich. Aber warum nicht danach, so Rink, der vergangene Woche 25 Jahre alt wurde und damit sicherlich noch über Entwicklungsreserven verfügt. Er hat bislang bei seinen Teileinsätzen gezeigt, was er kann, sagt sein Trainer Christoph Daum, der Rinks Vorzüge aufzählt. Er ist enorm schnell, kopfballstark, kann den Ball gut abschirmen und sich am Mann gut durchsetzen. Dazu kommt seine absolute Unberechenbarkeit.
In der Rückrunde hält der Stürmer seine gute Form und auch der Start in die Saison 98-99 verläuft gut. Rinks Traum erfüllt sich nun.
Kicker 69, 1998, Interview mit Rink. Kicker: Gab es Reaktionen aus der Heimat, als bekannt wurde, dass sie für Deutschland spielen sollen? Rink: Viele Freunde haben mich angerufen, mich gefragt, was ich da mache. Sie haben mich beschworen zu warten, bis die Seleção ruft. Kicker: Und sind Sie nicht schwach geworden? Rink: Nein, ich denke, die Entscheidung ist richtig. Der Fußball hier ist besser strukturiert und organisiert. Es gibt eine größere Konstanz. Das ist besser für mich.
Berti Vogts nominiert den Leverkusener neben mehreren Neulingen für die Partien gegen Malta und Rumänien. In der Folge über Marco Reich habe ich davon ja schon etwas erzählt. Es sind die letzten Spiele des Bundes Berti, der anschließend seinen Rücktritt einreicht. Rink spielt in beiden Partien, bleibt im anschließenden Trubel um die neuen Nationaltrainer Ribbeck und Stielicke aber erstmal außen vor. Auch weil er in Leverkusen zum Bankdrücker degradiert wird. In der Rückrunde 1999 kommt er nur noch zu 6 torlosen Einsätzen. Dennoch erfolgt im Sommer die Rückkehr ins Nationalteam. Der legendäre Confed Cup 1999 steht an und Erich Ribbeck muss mit einer wild zusammengewürfelten Mannschaft nach Mexiko reisen. Auch da habe ich ja schon in einer Folge sehr ausführlich über dieses Turnier gesprochen und verweise daher auf Episode 6 über Ronald Maul. Zum Zeitpunkt des Turniers ist Rink schon nicht mehr in Leverkusen, denn auf eigenen Wunsch hatte sich der Stürmer nach verkorkster Rückrunde zum FC Santos nach Brasilien ausleihen lassen, um dort wieder in Form zu kommen. Dort konnte Rink laut Bundestrainer Ribbeck überzeugen und kurz vor knapp entschied sich der Coach gegen eine Nominierung des Karlsruher Zweitligakeepers Simon Jentsch, der als 3. Torwart vorgesehen war. Stattdessen darf nun Rink als zusätzlicher Stürmer mit. Das schwache Auftreten der Nationalelf in Mexiko und die Probleme am Ende Leverkusen sorgten im Herbst 1999 für eine getrübte Stimmung Rinks. Letztlich kann er sich in Brasilien kaum fürs Nationalteam empfehlen. Und wenn er mal dabei war, da konnte er nur wenig überzeugen.
Kicker 83, 1999. Und so lässt sich schon ein wenig Melancholie aus Paulo Rinks Stimme heraushören, der vor einem Jahr aufgebrochen war, um sich den Traum von einer WM-Teilnahme zu erfüllen. Ein Traum, der sehr früh zu Ende zu gehen scheint. Denn neben den trüben Aussichten in der deutschen Nationalmannschaft ist auch eine Rückkehr in die brasilianische ausgeschlossen, da Rink bereits 4 Länderspiele für Deutschland bestritten hat. Es sieht schlecht aus, ich weiß. Aber in Brasilien sagt man, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, macht sich Paulo Rink weiter Mut.
Anfang 2000 kehrt Rink zurück nach Leverkusen. Die Aussichten sind hinter dem Trio Ulf Kirsten, Oliver Neuville und Thomas Bredaric eher bescheiden. Zumal sich der gesetzte Alster Kirsten und Paulo Rink zuvor eher schlecht verstanden hatten. Aber ausgerechnet Kirsten war es, der sich bei Bayers Stürmersuche für Rink ausgesprochen hatte und weiter an den Nationalspieler glaubt.
Kicker 12 2000, Interview mit Ulf Kirsten. Seine Verpflichtung war die vernünftigste Lösung. Er kennt den Club, wir kennen ihn. Da fällt die Eingewöhnungszeit weg. Und Paulo hat in Brasilien Lehrgeld bezahlt. Als er hier war, stellte er Ansprüche, die er nicht rechtfertigen konnte. Dann lernte er in Santos die Kehrseite kennen. Kein Geld, kein Stammplatz. Jetzt weiß er, woran er ist und wird sich einordnen. Ich bin sicher, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden.
Kirsten sollte recht behalten. Rink kommt in die beste Phase seiner Karriere. Mit 10 Toren in 16 Spielen schießt er Bayer fast zum Titel, wenn da nicht dieser Münchner Vorortverein gewesen wäre. Die starke Rückrunde in Leverkusen bringt Rink dann natürlich auch wieder ins Blickfeld des DFB. Er schafft es zwar nicht in einen WM-Kader, aber er wird für die EM 2000 nominiert. Leider verläuft auch diese äußerst dürftig. Die völlig überalterte Ribbeck-Truppe fliegt in der Vorrunde raus. Rink ist immerhin Vorlagengeber des einzigen Tores der DFB-Elf bei dieser Albtraum-EM. Im Anschluss gibt es wieder einen neuen Nationaltrainer. Die Geschichte kennt man ja. Leverkusens Christoph Daum soll es werden, Rudi Völler übernimmt in Vertretung für ein Jahr, ehe Daum dann 2001 das Steuer übernehmen soll. Ja, und am Ende wird Daum eben nicht Trainer.
Diese Haarprobe wurde unter notarieller Aufsicht entnommen, versiegelt und wird heute dem Institut für Gerichtsmedizin in Köln übergeben. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
Hier klar und offen zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin. Ich habe Kokain zu mir genommen. Die Haaranalyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Oh. Ich habe es mir auch anders vorgestellt wie viele.
Rudi Völler nominiert Rink nach der EM. Leverkusens Stürmer spielt nun also schon unter dem dritten Nationaltrainer. Aber was war Rink in der Nationalmannschaft nie gelungen? Ein Tor. Irgendwie symptomatisch. Der DFB hatte sich durch den gebürtigen Brasilianer ein technisch starkes südamerikanisches Flair erhofft. Rink ist aber nicht dieser Spieler. Er ist eine Kampfsau, ein Arbeiter. Für den brasilianischen Fußball zu deutsch, für den Deutschen zu wenig brasilianisch. Im Herbst 2000 bestreitet der Mann aus Curitiba seine letzten beiden Länderspiele für Deutschland. Anschließend verliert er nach einer Verletzung auch in Leverkusen den Platz. Ausgerechnet unter Daumnachfolger Berti Vogts, der den Stürmer einst zum Nationalspieler machte. In der Saison 2001-2002 spielt der ehemalige Sportstudent bei Bayer gar keine Rolle. Der neue Trainer Klaus Toppmöller wechselt ihn nur einmal ein. Im November gibt es daher einen Leihwechsel zum 1. FC Nürnberg. Dort ist Rink gesetzt. Nur in einem Spiel macht er nicht mit. Das dritte Spiel der Nürnberger mit dem Stürmer ist in Leverkusen. Rink selbst gibt an, verletzt gewesen zu sein. Aber es halten sich hartnäckige Gerüchte, wonach Nürnberg eine Strafzahlung in Höhe von 500.000 Mark hätte zahlen müssen, wenn man den ausgeliehenen Spieler gegen Leverkusen eingesetzt hätte. In der Rückrunde spielt Rink allerdings 90 Minuten gegen Leverkusen durch, als Nürnberg mit einem 1:0-Sieg am 33. Spieltag Bayer von der Tabellenspitze schießt. Der Vertrag mit Leverkusen ist nun im Sommer 2002 ausgelaufen. Rink ist 2,5 Monate vereinslos, ehe er bei Energie Cottbus unterschreibt. Aber auch dort kann er nicht mehr zur alter Form finden und Energie steigt als Tabellenletzter ab. Rink wechselt nun nach Zypern zu Olympiakos Nikosia. Allerdings zahlt der finanziell kaputte Verein kaum mal ein Gehalt und daher genehmigt die FIFA dem Ex-Nationalspieler einen Wechsel zu Vitesse Arnheim. Nach einem halben Jahr in den Niederlanden zieht es Rink zu Joyeonbuk in Südkorea. Nach weiteren 6 Monaten landet er nochmal auf Zypern. Anfang 2006, als Lothar Matthäus Trainer von Rinks Heimatclub Atletico Paranaense wird, erhält der Stürmer einen Anruf.
kicker.de Interview vom 18.01.2006. Kicker. Hallo, Herr Rink. Ziehen Sie demnächst nach Brasilien um? Rink. Sie meinen mit Lothar Matthäus, der Trainer bei Atletico Paranaense wird? Lothar hat mich vor einer Woche angerufen und mir den Vorschlag unterbreitet, ihm beim Engagement in Brasilien zur Seite zu stehen. Kicker. Haben Sie zu- oder abgesagt? Rink. Erst einmal kam es überraschend für mich, zumal ich gerade vor ein paar Wochen von Olympiakos zu Omonia gewechselt bin und mich eigentlich noch als aktiven Akteur sehe. Doch der Gedanke, wieder bei Paraná, wo ich vor meiner Zeit in Deutschland gekickt habe, zu sein, war auch interessant. Ich kenne noch viele Leute dort und die Fans mögen mich immer noch. Und die Verhältnisse dort kenne ich natürlich auch. Das habe ich auch Lothar gesagt. Er wollte sich demnächst wieder melden.
Ob es zu einem weiteren Anruf kam? Unwahrscheinlich. Immerhin ist Rink mit 32 noch Profi auf Zypern und Matthäus' Engagement in Brasilien endet ja nach wenigen Wochen ziemlich turbulent. Einige Monate später kehrt der Stürmer dann aber doch noch nach Curitiba zurück, spielt nun zum Karriereabschluss nochmal für die Teams Paraná und final für den erwähnten Heimatclub Paranaense. Nach der Karriere arbeitet Rink abseits des Fußballplatzes. Er kommentiert im Fernsehen, betreut da natürlich vor allem die Bundesliga und die deutsche Nationalmannschaft. Dazu berät er deutsche Teams in Scouting-Fragen und arbeitet außerdem in der lokalen Politik, saß 2 Amtszeiten für die linksorientierte Partido Popular Socialista im Stadtrat von Curitiba. Und in Rinks Heimatstadt fand ja 2014 auch die WM in Brasilien statt.
Kicker 95 2014 Interview mit Rink. Kicker. Durften oder mussten Sie das unvergessliche 7:1 der Deutschen im Halbfinale bestaunen? Rink. Durfte, ganz klar. Ich habe Deutschland während des kompletten Turniers die Daumen gedrückt. 6 der 7 Deutschlandspiele habe ich im Stadion verfolgt. Lediglich die letzte Vorrundenpartie gegen die USA war zu weit entfernt. Ich finde es super, dass ausgerechnet Deutschland in Brasilien Weltmeister geworden ist.
Ja, das war die Folge über Paulo Rink. Irgendwie eine sehr tragische Figur im deutschen Fußball. Er wurde in einer der schlimmsten Phasen des DFB zum Hoffnungsträger erklärt und irgendwie erhoffte man sich dann einfach mehr, als Rink zeigen konnte. Er hatte halt mal gewisse Talentlimitationen und die waren dann eben auf dem Niveau Bundesliga angekommen. Und zudem war es einfach eine fürchterliche Situation der Nationalmannschaft, die überhaupt keine Stabilität hatte. Diese ganzen Ribbeck-Stielike-Jahre waren ja eine einzige Katastrophe. Dann hatte er noch dieses sehr, sehr traurige Ende von Berti Vogts mitmachen müssen. Und da konnte man auch einfach nicht sonderlich viel reißen. Dazu kommt natürlich dann diese ganze Sache mit dem Klischee des brasilianischen Fußballers, dem Rink einfach nicht entsprach, aber irgendwie hatte man doch immer diese Erwartungen an ihn. Aber am Ende muss man sagen, obwohl seine Karriere ja quasi mit dem Ende von Daumen in Leverkusen auch ziemlich schnell wieder bergab ging, wirkt Rink in Interviews, die man von ihm liest, sehr aufgeräumt und auch sehr zufrieden über den Verlauf seiner Karriere. Also es ist jetzt nicht, dass er da irgendwie mit großem Wehmut zurückblickt. Dann wünsche ich euch mal noch einen schönen weiteren Winteranfang. Die Temperaturen haben wir ja schon erreicht und wir hören uns dann im Normalfall in 2 Wochen wieder, wenn es wieder über einen Spieler geht. Und diesmal geht es um ein sehr großes Talent.
Yeah. Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.